Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und mit mir, wie immer, hier zugegen im Podcast-Studio, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Moin Moin Niklas.
In der Länderspielpause, nach der Länderspielpause, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in direkter Vorbereitung auf das Spiel gegen Union Berlin am Sonntag. Ich bin gespannt, ob Holstein diesen kleinen Flow aus dem Leverkusen-Spiel, der was vor allen Dingen sehr wichtig, glaube ich, für das Selbstbewusstsein, für den Kopf war, rüber retten konnte. Das Testspiel gegen Silkeborg am Donnerstag letzter Woche war so ein bisschen Balsam für die ergebnistechnisch geschundene Seele vielleicht. Holstein hat da gut ansehnlich aufgespielt.
5:0 ist ein Testspiel, muss man nicht überbewerten, aber man muss sich auch nicht dafür schämen und man muss nicht sagen, ja gut, ändert nichts an der Gesamtsituation. Doch, das sah vor allem in den ersten 45 Minuten sehr, 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 sehr ordentlich aus mit tollen Direktkombinationen und schönen Toren, 4:0 zur Pause schon, hinten sehr stabil gestanden. Die sind ja noch keine Hausmeister. Silkeborg immerhin amtierender Pokalsieger und in Dänemark und auf Platz 4 in der Superliga. Also das ist jetzt, wie hat es unser Trainer Marcel Rapp so schön formuliert, das ist jetzt nicht die Resterampe so ähnlich, die da aufgelaufen ist vom Kader. Also das war schon ordentlich und passte natürlich, wie du es eben beschrieben hast, in diesen durchaus angenehmen Flow, der entstanden ist durch das sensationelle 2:2 in Leverkusen.
Einige fehlten bei Silkeborg tatsächlich auch. Oliver Sonne zum Beispiel, halb Däne, halb Peruaner, der für die peruanische Nationalmannschaft im Einsatz ist, der Rechtsverteidiger. Da fielen ja auch gleich die ersten Tore über die Seite.
Ja.
Tatsächlich, trotzdem hast du natürlich recht, das ist eine gestandene Mannschaft und eigentlich kennt man das ja auch von dänischen Profiteams, die körperlich sehr stark sind, sehr präsent sind, die ja gerne in den Zweikämpfen sofort den Schneid abkaufen. Und Holstein hat da von der ersten Minute an sehr spielfreudig, kombinationssicher sein Spiel aufgezogen. Ne? Und das fand ich wirklich mal gut, weil das ja doch in der Bundesliga hin und wieder mal so war, dass die Anfangsphase eher in die Büchs ging.
Ja, der gegnerische Trainer hat ja, so hat jedenfalls Marcel Rapp uns dann nach dem Spiel geschildert, die Entwicklung als brutal gut, also die Entwicklung der Störche als brutal gut gelobt und irgendwie hat man das auch gesehen, ne? Die waren schneller im Zweikampf, aggressiver im Zweikampf, haben mehr Zutrauen gehabt, auch im Zusammenspiel von hinten heraus. Eine sehr gute Rolle hat da in Vertretung von Magnus Knudsen, der erst auf der Bank gesessen hat und Armin Gigovic, der mit Bosnien-Herzegowina tags drauf da gegen Deutschland mitgemischt hat, auf A-Länderspielniveau, hat da Marvin Schulz das ganz, ganz prima auf im zentralen defensiven Mittelfeld gemacht. Also da bieten sich offensichtlich aus der zweiten Reihe auch, und zweite Reihe muss man dann wirklich in An- und Abführungszeichen setzen, bieten sich gute Alternativen an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Startformation am Sonntag 15:30 gegen Union Berlin aussehen wird.
Mhm. Also Schulz fand ich auch wirklich überragend teilweise, wie er zum richtigen Moment die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ne? Genau wie wir das ja in der Bundesliga immer wieder moniert haben sozusagen, dass das dann ein bisschen fehlt. Super Balance zwischen Raumabdeckung und dann aber nach vorne verteidigen, aggressive Zweikampfführung, Ballgewinne. Also viele, viele Angriffe gingen von Ballgewinnen seinerseits aus und dann ging es schnell über die Flügel. Das sah richtig gut aus.
Ja, fand ich auch. Und das Ganze, also diese Kombination aus dem 2:2 in Leverkusen und dem 5:0 im Test gegen Silkeborg, nochmal ohne das überbewerten zu wollen, das setzt diese emotionale Achterbahnfahrt, die man als Außenstehender erlebt, mal konsequent fort. Ne? Vor 14 Tagen oder 3 Wochen haben wir noch gesagt, das wird wohl nix irgendwie, ne? Bundesliga untauglich, dann immer die Standardsätze von aus Holstein-Kreisen, zu Recht natürlich auch. Wir sind in einer Entwicklung und abwarten und da passiert noch was. Und man glaubt das dann ja tatsächlich erst, wenn man es dann vielleicht auch mal auf dem Platz sieht. Jetzt natürlich auch ergebnistechnisch, aber auch gar nicht mal unbedingt nur ergebnistechnisch, einfach, dass man die Fantasie entwickeln kann, da könnte was gehen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Fantasie hat sich aufgrund der zweiten Halbzeit in Leverkusen und aufgrund des Testspiels gegen Silkeborg bei mir entwickelt. Hatte ich vorher nicht so, muss ich ehrlichkeitshalber gestehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie so ein imaginäres Zwischenhoch, was sich dann wieder in Luft und Liebe auflöst. Und also da hoffe ich natürlich dringend drauf.
Aber das ist Fußball, ne? Also das ist auch ja die Emotion im Fußball, ne? Die eine Woche so, die andere Woche so und da so schnell kann sich was verändern.
Ja, aber so extrem und man müht sich ja wirklich um sachliche Bewertung, aber nichtsdestotrotz kann man sich ja nicht davon freimachen, dass man in dem einen oder anderen Spiel wirklich, also ging es mir jedenfalls, wirklich gedacht hat, meine Güte, die Jungs bemühen sich, die kämpfen, machen, laufen mehr als der Gegner. Aber sie sind einfach von der Qualität her, reicht das nicht. Ne? Ja. Aber vielleicht hoffentlich haben wir uns mal wieder getäuscht. Ja. Und die Jungs entwickeln sich tatsächlich in die richtige Richtung. Ne? Und nun kommt natürlich mit Union Berlin ein Gegner, wo man auch gefühlstechnisch denkt, boah, da könnte was gehen.
Ja, ja.
Da liegt was in der Luft. Ja, ne? Die kennen wir ja noch aus der zweiten Liga. Ne? Unvergessen, das erste Spiel in Liga 2, da an der alten Försterei, erstes Auswärtsspiel, 3-4, ein sagenhaftes Spiel mit einem super Tor zur Entscheidung für Union Berlin von unserem heutigen Sturmar Steven Skripski. Dann Rückspiel 2-2, auch so eine Winterschlacht hier im Holsteinstadion.
Das war echt extrem, ne? Das Hinspiel war Hochsommer, 32 Grad, knalle Sonne und das Rückspiel war Ende Januar, gefühlt minus 10 Grad und Schneegestöber.
Ja, die beiden nächsten Spiele gingen dann verloren an einem Mittwochabend in Berlin, wieder in der Försterei 2018, irgendwann im Herbst oder sowas und da hatte Holstein auch seine Chancen und Rückspiel war dann ebenfalls 0-2, wenn ich mich richtig erinnere, hier im Holsteinstadion. Da war man mehr oder weniger chancenlos.
Ja.
Ja, und jetzt kommt der Haken, ne? Das war 2019. Und seitdem spielen die Eisernen in der Bundesliga, ne?
Ja, das ist genau das, wenn du hast aber trotzdem ja recht, du hast so vor der Saison geguckt, so vor allen Dingen nach den Erfahrungen der vergangenen Saison.
Ja,
Union könnte vielleicht so annähernd irgendwie in Holsteins Reichweite sein, ne? Holsteins Kragenweite, da kann man was holen und so. Jetzt guckst du auf die Tabelle und guckst, wie die letzten Spiele von Union waren und denkst, ach du Schande,
schon
wieder einer aus den Top 6.
Ja, exakt am Sechster, ne? Und einfach nur mal so, das mit Zahlen zu jonglieren macht ja auch immer wieder Spaß. Aber so das Gefühl, die kennen wir oder sowas. Und die Startelf von Union Berlin beim jüngsten 2-1 Heimsieg gegen Borussia Dortmund brachte die Erfahrung von 1115 Bundesligaspielen auf den Rasen. Ne? Dazu gehörten aber auch Aljoscha Kemmlein, letzte Saison ausgeliehen an St. Pauli, der Mittelfeldspieler mit 4 Einsätzen. Und unserem Tom Rothe, der nach dem ersten Spiel, wo er nicht zum Einsatz kam, 5 Startelf-Einsätze in Folge verbuchte. Also 9 Spiele auf das Konto von 2 und das bei 1115 der ersten Elf insgesamt. Boah, das ist schon ein Fund irgendwo, ne? Ich will jetzt nicht die 206 Spiele von Louis Holtby die zähle ich jetzt einfach mal dazu, von der Holstein-Startaufstellung in Leverkusen, das waren dann zusammen 345, auch eine ganze Menge, hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, aber wie gesagt, da kommen auch die 202 Spiele von Holtby dazu. Ne?
Und die 345, also Kevin Vogt, der Abwehrchef von Union Berlin, hat alleine 341.
Ja, genau.
Also
genau.
Insofern, der auch in Hoffenheim auch schon viel gesehen.
Ja.
Auch gegen Holstein schon mal gespielt, ne? Beim 5-1 Sieg der Hoffenheimer im Pokal. Also der bringt da eine ganze Menge Erfahrung mit.
Um das mal zurechtzurücken irgendwo, ne? was da eigentlich für ein Kaliber kommt.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es gibt dann auch andere Zahlen. Ne? Also 11 Punkte aus 6 Spielen hat Union verbucht. Ne? Zweitbester Start während ihrer Bundesliga-Geschichte. Ne? Das ist schon mal aller Ehren wert. Nur 4 Gegentore. Mhm. Das ist Vereinsrekord eingestellt und hinter RB Leipzig dann nach Gegentoren gemessen die zweitbeste Deckung der Bundesliga. Aber Achtung, auch nur 6 Tore geschossen,
ja.
Ne?
Ja.
So, Holstein hat 9 Tore geschossen, liegt damit im Mittelfeld dieser statistischen Rankings. Hat dann allerdings auch 19 eingefangen. Das haken wir jetzt mal, den Begriff Schießbude verwenden wir nicht, sondern haken das unter Lehrgeld ab. Irgendwo, ja, erklär mir mal einer, was da jetzt am Sonntag passiert. Ja,
das ist nämlich genau das, ne? Was soll denn das jetzt bitte für ein Spiel werden? Also das, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Union, du hast gesagt 6-4 Tore, ne?
Ja.
In 6 Spielen 10 Tore mit Union-Beteiligung. Das ist Liga-Minimalwert, ja? Also in keinem anderen Spiel mit Beteiligung einer Mannschaft fallen weniger Tore. Auf der anderen Seite, genau wie du sagst, Holstein. Es fallen nämlich in Holstein-Spielen die meisten Tore in der Bundesliga, ne? Nämlich 19-19, sprich 28. Mhm. Also da weiß man ja nun wirklich überhaupt nicht, wie das sein soll. Die einen so, die anderen so, und wie soll sich das in der Mitte dann irgendwo treffen? Also
na, ich hatte letzte Woche schon mal mit dem Trainer Marcel Rapp geschnackt, wie das wohl strategisch aussehen könnte, weil dieses Spiel gegen Silkeborg ist gut für die Seele gewesen und gut fürs Gefühl und gut fürs Beigefühl. Überhaupt keine Frage. Nur das Spiel gegen Union Berlin wird ein komplett anderes sein. Ergibt sich auch wieder alleine schon aus statistischen Zahlenmaterial. Ich hab Marcel Rapp gefragt, ob sie sich jetzt gegenseitig die Bälle da immer hin und her schießen und der den ersten Fehler macht, verliert dann oder so, weil Holstein hat mit 44% Ballbesitz. Ballbesitz ist wirklich, also es ist eine witzige Zahl, aber muss jetzt überhaupt nichts aussagen. Er hat 44% Ballbesitz, liegt damit ligaweit auf Platz 13. So, Achtung, Union Berlin hat 41% Ballbesitz durchschnittlich in den Spielen, ist damit Schlusslicht. Ja, aber Frankfurt ist Vorletzter, ne, in dieser Ballbesitz, in dieser Statistik. Es hat wirklich, es bedeutet schlussendlich, dass, und das kommt uns in Kiel ja nicht so ganz unbekannt vor, Union aus einer kompakten Deckung, aggressiv in den Zweikämpfen, überschnelles Umschaltspiel und dann sind sie brandgefährlich. So, und das
und genau das ist ja Bo Svensson, ne? Also das ist ja genau sein Spiel. Als Trainer hat man auch in Mainz gesehen, zum Beispiel. Mainz hatten wir hier ja auch schon mal als leuchtendes Beispiel für Aufholjagden.
Er ist ja der König der Aufholjagd in Mainz.
Genau. Mhm. Und genau das, nämlich intensives Spiel gegen den Ball, harte Arbeit gegen den Ball, kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel.
Ja.
Ne? Genau so. Und das wird ja von diesen Zahlen dann auch unterstrichen.
Eben. Manchmal haben sie dann auch Aussagekraft oder so oder können zumindest eine gewisse Erwartungshaltung schüren. Also wenn da jetzt ein fußballerisches Festival am Sonntag im Holsteinstadion stattfinden würde, würde mich das außerordentlich überraschen. Das wird ein Abnutzungskampf werden und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, mit welcher strategischen Ausrichtung Marcel Rapp und sein Trainerstab in dieses Duell gehen werden. Ne? Normalerweise müsstest du aufgrund der Erfahrung von Leverkusen ja sagen, auch wenn jetzt nicht so eine Offensivmacht da wie Leverkusen daherkommt, wir bleiben hinten mal schön stabil und warten mal ab, was da passiert und setzen unsere offensiven Nadelstiche. Das mag man im eigenen Stadion natürlich nicht so gern, theoretisch, könnte aber ein Erfolgsrezept sein. Nur, wenn die anderen auch nicht wollen, ne? Wie gesagt, was entwickelt sich dann da, ne? Also ich bin wirklich außerordentlich gespannt, das muss ich schon sagen. Und dann aber nochmal, irgendwie liegt was in der Luft. Habe ich so. Soll ich dir mal sagen, wie ich die mentale Stollenprobe gestern angegangen bin? Vielleicht interessiert das ja jemanden. Ne?
Gibt's schon Stollen?
Ich habe Eisenstollen rausgeholt.
Ach so.
In meinem Büro.
Ich dachte mit Rosinen.
Nee. Ach so. Nein. In meinem Büro. Ich denke, Mensch, wie kannst du dich nochmal richtig in Schwung bringen, richtig motivieren, neben den positiven Ansätzen, die wir eben schon beschrieben haben. Ich habe mir original eine Dreiviertelstunde nochmal so nahezu alle Videos angeguckt vom Aufstiegsspiel 11.05. mit Nachklapp, mit Stadt Corso und Stadtfeier und Platzsturm und einen drum und dran. Und danach, wenn das Spiel losgegangen wäre, wenn ich mitgespielt hätte, ich glaube, ich hätte alles weggehauen.
klackerte schon im Hausflur mit den Stollen.
Meine Gattin sagte, was ist denn da los unter dem Dach? Lauthals gesungen. Also ich war in guter Form und das würde ich auch allen Zuschauern raten, die sicherlich wieder das Stadion ausverkauft machen. Davon gehe ich mal aus. Aus Köpenick werden sowieso der Gästeblock, der ist auf Bank ausverkauft. Also alles andere würde mich auch da wundern.
Ja.
Eine gute Fanbase zwischen den Clubs, soweit ich informiert bin, was auch sehr angenehm ist. Also ich würde den Kieler Zuschauern raten, sich dieses Spiel könnte bei positivem Ausgang nach meinem Empfinden ein echter Knackpunkt in der Saison werden. Selbst ein Sieg, auf dem wir der erste wäre es ja dann in der Bundesliga-Geschichte, will ich nicht überbewerten, was jetzt, das ist dann eine tabellarische Zwischenepisode, hat überhaupt keine Aussagekraft über den Ausgang zum Ende der Saison hin. Aber es würde dann tatsächlich etwas bewegen. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Egal, was direkt danach kommt, es würde etwas bewegen. Und deshalb ist dieses Spiel, der siebte Spieltag, die verflixte Sieben, ist ganz was Wichtiges. Und so sollten auch die Zuschauer das angehen. Das ist ganz was Wichtiges. Das ist jetzt nicht, vielleicht gewinnen wir aus Versehen mal, ne? Um das mal salopp zu formulieren. Das ist was Wichtiges. Für mich.
Dann sind wir gespannt.
Das sag ich dir, du.
Heiß wie Frittenfett, der Kollege hier.
Ja, muss ich wirklich sagen. Hatte ich zwischendurch, war das ein bisschen verlustig gegangen, dieses Gefühl. Hat man sich bemüht, das künstlich irgendwie wieder zum Lodern zu bringen. Ist aber nicht so ganz gelungen. Jetzt ist es so, und das ist natürlich die Vorleistung, haben die Störche natürlich gebracht, ne? Mit dieser völlig überraschenden Leistung in Leverkusen in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Erste Halbzeit, sag ich mal, ist auch viel Matchglück natürlich dabei gewesen, aber zweite Halbzeit, unabhängig, ob Leverkusen jetzt da zwei, drei Gänge willentlich sicherlich nicht, aber ohne einfach weil es beim Fußball manchmal solche Situationen aus der Eigendynamik der Spielzeit gibt, zwei, drei Gänge zurückgeschaltet haben, das war einfach eine gute Leistung von Holstein.
Macht man nicht zurückschalten. Hat doch Carsten Wehmann uns erklärt, Opa. Das macht man nicht. Macht man nicht. Fand ich total gut. Vor allen Dingen auch, dass gestern nach dem Spiel des THW in Novi Sad in Serbien Kapitän Domagoj Duvnjak sagt, wir haben zwei Gänge zurückgeschaltet. Das darf uns nicht passieren.
Ja, naja, Handball und Fußball.
Naja.
Verbale
Spitzfindigkeiten hier.
Ja. Also, natürlich macht das keine Mannschaft absichtlich, aber wer jemals, ob Kreisklasse oder Bundesliga gegen beigetreten hat, irgendwo, der weiß doch, wenn man derartig überlegen ist, dann kann das schon mal passieren. Und dann gerade so ein Club wie Leverkusen, der da an sieben Fronten zugange ist, sportlich, inklusive Nationalmannschaft, die Leistungsträger, da kann das schon passieren, dass man vielleicht mal einen Achtelschritt weniger läuft. Und das reicht dann auf dem Niveau schon, um dann selbst in An- und Abführungszeichen nochmal eine Mannschaft wie Holstein Kiel, die bis dato dann völlig chancenlos gewesen ist, auf einmal wieder ins Spiel zu bringen. Da kommt das Matchglück dazu, wie sich das dann so entwickelt. Ne? Das haben wir schon zigfach gesehen.
Ja.
In diesem Fall war es eben Holstein der Begünstigte dieser Eigendynamik. Aber sie haben es dann auch wirklich gut gemacht. Wirklich kompakt gestanden, das, was man dann wahrscheinlich nicht nur in Leverkusen machen muss, sondern wahrscheinlich in ganz vielen Bundesligaspielen, da komme ich nochmal wieder drauf zurück, vielleicht sogar in Heimspielen, kompakt hinten stehen, sich gegenseitig helfen und das nicht so als Verbalfloskel, das machen wir jetzt so, sondern das muss innerste Einstellung sein. Ne? Also jeder Angriff, als wenn es der letzte wäre, ne? Also jeder Zweikampf, als wenn es der letzte wäre. Ne? Und so muss man in die Bundesligaspiele gehen und dann hat man in gewissen Situationen zumindest auch die Chance, selbst vermeintlich deutlich höhere Qualität des Gegners ein bisschen zu kompensieren.
Und ich glaube, dass gegen Union Berlin gerade diese Zweikämpfe im Kleinen am Ende das sind, was es entscheiden wird. Ne? Und
das glaube ich auch.
Da kann man sich, glaube ich, schon auf knackige Duelle wirklich freuen. Also wir haben es angesprochen, vor allen Dingen so ein Duell wie Kevin Vogt gegen Benedikt Pichler mutmaßlich. Da wird es ganz schön knacken und Funken sprühen, glaube ich. Das, oder auch Tom Rothe zum Beispiel. Mal gucken, gegen Timo Becker vielleicht auf der Seite mutmaßlich. Wird auch höchst interessant. Ne? ne, dieses Duell. Tom Rothe, wir haben viel drüber gesprochen, ja, auch im Zuge, ob er nun bleibt oder nicht. Am Ende des Tages muss man sagen, er hat sich in Kiel hervorragend entwickelt. Er hat einen offensichtlich entscheidenden Schritt in seiner Karriere gemacht. Er hat seinen Marktwert mehr als verdoppelt. Union hat 5 Millionen Euro für ihn bezahlt. Das ist dann auch einfach out of reach für Holstein. Ne? Das geht dann einfach nicht.
Es ist mit 8 Millionen Marktwert, inoffiziellen Marktwert natürlich drittwertvollster Spieler bei Union Berlin. Muss man sich mal reinziehen. Ne?
Und wie du gesagt hast, das erste Spiel, der nicht gespielt hat, war Roman Gosens noch da. Der ist dann ja kurz vor knapp noch ein bisschen Hals über Kopf nach Florenz wieder zurück ins geliebte Italien. Seitdem ist Tom Rothe Stammspieler, hat sogar so einen erfahrenen Bundesligaspieler wie Robert Skau verdrängt auf Roussillon, die Bank.
Ne?
Roussillon, genau. Mhm. Also Union setzt auf ihn, hat jetzt gestern sein zweites U21-Länderspiel gemacht. Mhm. Beim 3:3 gegen Polen, dabei auch Torvorlage zum 1:0 super gemacht, so ein bisschen auch das gezeigt, was in Kiel noch war, ein bisschen defensiv Luft nach oben, ne, da beim 1:1 Ausgleich da dem polnischen Torschützen Marczuk, glaube ich, aus den Augen verloren, so, aber also der ist wirklich in einer guten Form, sein erstes Bundesliga-Tor gemacht für Union, glaube ich, jetzt zweitjüngster Torschütze der Union-Geschichte oder irgendwie so.
Das kann gut
sein. Und muss man auch sagen, hat in Kiel tatsächlich eine Lücke hinterlassen auf der linken Seite.
Auf jeden Fall. Aber da bin ich auch, wenn wir nochmal an die letzte Woche mit das Gespräch mit Carsten Wehmanns erinnern möchten, bin ich beim Kieler Sportchef. Ich habe es ja vorhin gesagt, letzte Startelf 1115 Bundesligaspiele. Da kann Tom Rothe, er hat da 5, 6 Anker neben sich. Da werden auch mal Defizite im Rückwärtsgang kompensiert, ne? Und er lernt dann dazu, noch weiter dazu. Das ist der ist eingebaut mit Hilfestellung und doppeltem Boden und einen drum und dran, kann deshalb seine Fähigkeiten natürlich auch gerade in der Offensive gut zum Tragen bringen. Das wäre bei Holstein vielleicht nicht so gewesen, ne? Weil die müssen sich erstmal alle selber helfen. Gerade am Anfang der Saison. Könnte es vielleicht kommen, dass der ein oder andere vielleicht schon einen Schritt weiter ist und dem anderen dann Regieanweisungen geben kann im gegenseitigen Coachen. Am Anfang der Saison natter.
Ja.
Und das das wäre für Tom Rothe vielleicht gar nicht so ausgegangen, ne?
Nee, es kann natürlich sein, du siehst es ja auch immer wieder, also auch jetzt alleine schon bei Holstein, wenn du dir anguckst, wo Spieler bei Holstein gespielt haben. Ich erinnere zum Beispiel mal an Atakan Karasor, ne, der auch am Anfang über Status des Ergänzungsspielers irgendwie nicht hinauskam und dann sich gefunden hat, gut gespielt hat und so. Aber wie der jetzt als Kapitän vom VfB Stuttgart unterwegs ist, also da spielt ja viel rein und da gehört ganz viel Umfeld dazu. Und ich meine mit Umfeld jetzt Umfeld auf dem Platz, ne?
Ja,
also,
klar.
Leute, die neben dir stehen und die dann deine Stärken vielleicht auch besser zum Tragen bringen können.
Ich habe mir das Spiel da vom VfB Stuttgart im Bernabeu-Stadion im Fernsehen angeschaut, irgendwie da ging ja immer das Herz auf, ne? mit welcher Ruhe am Ball und da kommen da die Weltstars auf ihn zugerannt und das interessiert ihn überhaupt nicht, ne? Also da habe ich gedacht, Mensch Atta, super, da kann das auch schon mal passieren, dass man, wie es ihm zu Beginn seiner Stuttgarter Karriere in Stuttgart passiert ist, dass man das die Cannstatter Vasen, das berühmte Stuttgarter Volksfest mit dem Oktoberfest in München verwechselt. Was ihm ein bisschen Shitstorm in den sozialen Medien eingebracht hat. Ne? Das ist aber heute dann Vergangenheit. Ja. Jetzt weiß er, dass er zur Kieler Woche geht.
Ja, genau. Genau so. Ja, das ist natürlich da eingebettet.
Ja.
Dann, ne? In eine ganz andere Gruppe, die anders auftreten kann. Alleine von den Erfahrungen her, von der individuellen Qualität. So, deswegen klar, das ist keine Garantie, dass Tom Rothe hier genauso performt hätte, wie er es jetzt bei Union in Berlin-Köpenick tut. Und trotzdem, wenn du jetzt einfach guckst, wie letzte Saison auf der linken Schiene besetzt war und wie es jetzt besetzt ist, haben wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, Carsten Wehmann sagt, da ist Luft nach oben, dann ist einfach Tom Rothe ein Verlust für Holstein und Dominik Jaworzek und Timotheus Puchacz können das im Moment einfach nicht auffangen und da muss ich dir auch sagen, ist natürlich auch extrem unglücklich, dass nun die beiden regelmäßig dann zu ihren Nationalmannschaften gehen. Ne? Also das total verständlich und ist ja super, Nationalspieler zu haben und für die ist das wichtig und alles richtig. Ne? Ich will denen das jetzt nicht sagen, dass das blöd ist, dass die zu ihren Nationalmannschaften fahren. Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich für Holstein total unglücklich, wenn du mal so eine Phase wie jetzt, anderthalb Wochen mal Zeit hättest, um Abläufe zu vertiefen, um da ein bisschen besser reinzukommen, dass halt gerade die beiden nicht da sind. Ne?
Also muss man wahrscheinlich kein großer, keine riesengewagte Prognose stellen, dass Finn Porat als Universalspieler auch am Sonntag wieder diesen Posten auf der linken Schiene einnehmen wird, wenn sie denn in der Dreier-Fünferkette spielen, ne?
Ja, ist zumindest ja war die naheliegendste Option.
Ja.
Alexander Bernhardsson ist ja auch wieder eine Option, ja, eher für vorne.
Was unglaublich wichtig ist, ja. Steven Skripski und Alexander Bernhardsson auch wenn Steven Skripski beim Spiel in Leverkusen in der ersten Halbzeit mit Chudo Machino im ersten Durchgang jetzt nach vorne nicht besonders viel bewegt hat, aber im Anlaufen und dann nach so einer langen Verletzungspause kann man auch nicht erwarten, dass es sofort alles wieder auf 100% ist. Aber das sind Machino, Skripski, Bernhardsson, Pichler, Fieder Arp, dann hast du schon mal 5 Leute, die du auch gegenseitig ohne Probleme austauschen kannst. Und das heißt also für jeden, der auf dem Rasen steht, ab welcher Minute auch immer, Hackengas bis zum Abwinken, ne? Anlaufen, hinterherrennen, nach vorne einsetzen, schießen, machen und tun. Ne? Wenn dann natürlich 2 Leute wegbrechen von dieser Achse, dann wird das limitiert sich das Ganze schon ein wenig irgendwo. Ja. Ne? Und das macht einem auch Mut, dass alle 5 im Moment toi 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 Stand jetzt einsatzbereit sind.
Ja, absolut.
Mhm.
Finn Porat, die Allzweckwaffe, das Schweizer Taschenmesser in Holstein-Diensten.
Auch so eine Geschichte, die ist ja auch
kommt. Den du auch zum Beispiel ja gegen Rote stellen könntest auf der rechte Seite, ja, hat er auch
klar,
schon gespielt. Ne?
Natürlich.
Also dann, wenn du das anders machen willst. Oder natürlich, das geht ja auch immer, Nikolai Remberg einfach irgendwo hin, weil der hat ja auch angekündigt, dass er Tom Rothe schon gesagt hat, dass er ihn umgrätschen will.
Ja, aber diese Ausgabe fand ich zwar lustig, aber wenig überraschend, wen grätscht er nicht um, ne? Also zumindest versucht er umzugrätschen.
In Rambo-Manier.
Genau. Ja.
Auch ein gutes Spiel gemacht gegen Silkeborg, ne?
Ist, ja.
Vielleicht ein bisschen weiter hinten dran als andere, aber trotzdem absolut in der Lage reinzukommen und seine Leistung zu bringen, ne? Also.
Ich setze also große Stücke im Moment dann wirklich in der Mittelfeldzentrale auf Magnus Knudsen und Armin Gigovic, weil sie einen Ticken weiter sind vielleicht mittlerweile jetzt nach etwas holprigen Beginn aus diversen Gründen hier in Kiel, einen Ticken weiter sind, schon allein aufgrund ihrer Erfahrung, obwohl sie auch erst 23 und 22 sind. Aber wenn du wie ein Gigovic in 2 Länderspielen jetzt wieder gegen Deutschland und in Ungarn jeweils zur Startaufstellung gezählt hast, auch in Bosnien-Herzegowina musst du das erstmal schaffen und das wird Sergej Barbares, der Nationalcoach von Bosnien-Herzegowina, bestimmt nicht machen, weil er irgendwie eine besondere Affinität aus seiner HSV-Zeit zum Norden hat. Der will natürlich auch Ergebnisse erzielen und
er wohnt immer noch in Hamburg, muss man dazu sagen.
Ja, gut, das kann natürlich sein, dass das dann, aber ihm ja eine große Karriere prognostiziert und ich finde, man sieht das auch, es war ja nicht zufällig, dass Gigovic den Elfmeter in Leverkusen rausgeholt hat. Mm. Und die Bewegung, die er da macht, dass es zum Elfmeter kommt, die sah jetzt auch nicht aus, als wenn er aus der Kreisklasse kommt oder sowas. Ne? Und
nee,
wenn du mit Jylland Meister wirst in Dänemark, da musst du.
Er hat ein bisschen unglücklichen Start mit der Verletzung und so, ne? Neu gekommen, erstmal verletzt gewesen, konnte im Trainingslager nur so nebenbei irgendwie arbeiten und so, aber hat das jetzt offensichtlich abgeschüttelt und ist immer besser drin und wird dadurch auch immer besser.
Glaube ich auch. Es ist wir wenn man sich an Philipp Sander erinnert, der die Lücke da hinterlassen hat mit seinem Wechsel nach Mönchengladbach, das sah ja auch in der zweiten Liga bei Philipp jetzt nicht unbedingt immer so aus, als wenn er der absolute Zampano ist irgendwie. Man muss auf die kleinen Dinge achten, ne, auf die Details im Spiel. Und da finde ich, lösen das Knudsen und Gigovic im Moment im Verbund sehr, sehr gut. Und das stimmt mich auch ein wenig zuversichtlich, weil das natürlich auch eine maßgebliche Schnittstelle im Holstein-Spiel ist.
noch eine kleine 1:6 im Gedächtnisgrätsche ausgepackt gegen Joshua Kimmich im Deutschlandspiel.
Genau.
Hallo.
So, Meister, du.
Kennst mich noch?
Das wird, eins habe ich auch schon eingeschenkt.
Ja, genau.
So, jetzt gibt's hier nochmal was auf die Socken.
Ja,
auf die Socken ist auch ein guter, ich habe nochmal geguckt hier, gewonnene Zweikämpfe, ne?
Mhm.
Ist ja auch so eine Statistik, die für einen Sonntag vielleicht spannend wird, ne? Platz 2 Union 616, das ist immer so eine Gesamtzahl, ist immer schwierig messbar, sind das wichtige zwei, aber wir nehmen einfach mal die Gesamtzahl. Holstein ist der Achter mit knapp dahinter mit 586. Heißt im Klartext,
ja, was denn?
Kann sich jeder selber ausdenken. Ja, das heißt im Klartext, da wird nicht zurückgezogen, ja. Ne?
Das stimmt.
Intensive Läufe und Sprints liegt Holstein ja sogar, hatten wir neulich schon mal an der Spitze des Liga-Rankings. Es gehört sich aber auch so für einen Aufsteiger, haben wir auch schon mal gesagt. Also diese talentfreien Tugenden, die müssen einfach bis zum Exzess ausgelebt werden. Sonst hast du sowieso keine Schnitte, wenn du, sag mal, von einer individuellen Qualität hinten dran liegst irgendwo. Ne?
Talentfreie Tugenden finde ich ein schönes Attribut. Eigentlich.
Ja. Ja, heißt das nicht so? Doch, das heißt, das bedeutet eben Laufen, Kämpfen, Grätschen und so weiter. Die müssen, das ist ja unabhängig, da könnten wir ja dann auch, wenn wir fit wären, die auch ausfüllen.
Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? würde das vielleicht funktionieren.
Auch so eine Minute.
Ja.
So eine Minute traue ich mir noch zu.
Ja, ein Zweikampf gegen Benedikt Pichler und du... Bist ganz schnell wieder.
Okay, das stimmt.
Das reicht mir. Danke. Also es wird auf jeden Fall knackig. Ich glaube, es wird knackig am Sonntag. Ja. Das wird wieder, du hast gesagt, vor voller Hütte ein Spiel endlich in Hoffnung auf den ersten Sieg, etwas Zählbares, um da weiter Schritte zu machen. Darum geht's, ne? Ja, ob ein Sieg für die Tabelle jetzt erstmal geschenkt, ne? Es geht wirklich darum, weiter Schritte zu machen, sich selbst zu beweisen, dass das kein Gerede ist, sondern dass man wirklich, wirklich mithalten kann. Was dann mithalten auch bedeutet, dass man manchmal eben den Schritt weitergeht und dann auch Gegner schlagen kann, denn anders wirst du in dieser Liga nicht bleiben. Das funktioniert nicht.
So ist es.
Wir sind ja mit unserer Punkterechnung hinten dran.
Mhm.
Ne? 5 Punkte. Was hatten wir gesagt? 1 Punkt pro Spieltag, ne? Also 33 Punkte haben wir vor der Saison gesagt.
Ja, das können wir schon mal knicken. Ich glaube, das wird nichts mehr.
Also insofern,
Ja.
Müssen wir schauen. Das wären dann
ist natürlich auch kein Weltuntergang jetzt, wenn das jetzt misslingt, diese Mission erster Dreier in dieser Saison oder in der Bundesliga-Geschichte. Es wäre einfach nur, wir wollen den Druck ja auch nicht zu sehr erhöhen oder so. Es wäre eben, muss es nochmal betonen, in dieser jetzigen Situation, wo sowas ähnliches wie ein kleiner Positiv-Flow entsteht und man sieht, mein Gott, auch die Spieler vor allem sehen, es entwickelt sich tatsächlich was, ein Vertrauen in ihre eigene Leistung, dass das zunimmt. Und da wäre so ein Sieg eben von so elementarer Bedeutung. Deshalb sage ich, der 7. Spieltag, das könnte eine Zäsur bedeuten. Ne? Sowohl als auch.
Wir werden es im Saisonrückblick werden wir darauf zurückkommen.
Darum bitte ich.
Wird notiert.
Ja, darum bitte ich.
Sehr gut. Dann gucken wir, wie diese Zäsur aussehen wird. Sonntag 15:30 im Holsteinstadion. Wir sind natürlich mit dabei mit Live-Ticker und Spielbericht und Statistik mit Noten und Kommentar und allem, was dazugehört. Dann schauen wir uns das an, wie es denn so wird, wie knackig es wird und was am Ende dann auf der Habenseite steht nach diesem Spieltag. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Für jetzt euch da draußen. Schöne Zeit, schönes Fußballwochenende, viel Spaß im Stadion oder auch gerne bei uns sozusagen auf der Seite mit allem, was zu Holstein gegen Union dann wichtig ist. Und nächste Woche sprechen wir dann drüber und werden dich an deinen Worten messen.
Ja, liebe Zuschauer, bereitet euch anständig vor und bringt die innere Einstellung mit, die es braucht für Sonntag.
So,
in diesem Sinne.
Das Wort zum Donnerstag. Vielen Dank und bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.